Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun die 12. Predigt in dieser Woche, praktisch als Anhang zum 2. Timotheusbrief, den wir ja in 11 Teilen mit Gottes Hilfe betrachten durften. Und wer gut aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass es immer wieder um Gegensätze ging im Timotheusbrief zwischen gläubig und ungläubig, zwischen treu beim Herrn geblieben oder abgefallen. Und im Grunde ist es eine Auslegung auch eines oder von zwei Versen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, Verse 13 und 14. Unser Herr Jesus Christus selber spricht: Gehet ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist gedrückt, schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ich möchte nochmal mit uns beten und bitten, dass wir uns dazu erheben. Lieber Heiland, es erschüttert uns, wenn wir hören, wie wenige durch die enge Pforte gehen und auf dem schmalen Weg wandeln. Und wir sehen es aber auch, wenn wir in unsere Welt hinausschauen. Könnte ich nur bitten, rette doch noch viele. Gebrauche unsere kleine Kraft, Menschen auf den schmalen Weg einzuladen. Bewahre auch uns auf dem schmalen Weg deiner Nachfolge. Und lass auch diese Stunde dazu dienen, dass wir uns selber prüfen und dir von ganzem Herzen dienen. Amen. Amen. Enge Pforte, schmaler Weg, breite Pforte, breiter Weg. Das ist der Kontrast. Und wie viele Christen, denkt ihr, gibt es denn auf der Welt nach Schätzungen?
2 Milliarden.
Und das sind alles wiedergeborene, gerettete Kinder Gottes. Es steht uns nicht zu, ins Herz zu schauen, aber wir gehen mal davon aus, nach dem, was wir alles so sehen und hören in vielen Kirchen, dass da sehr, sehr viele Namenschristen dabei sind. Es kann auch gar nicht sein, dass alle 2 Milliarden wirklich auf dem schmalen Weg wandeln, denn der Herr sagt ja, es sind wenige, die auf dem schmalen Weg wandeln. Ich würde es wirklich jedem Menschen, allen 8 Milliarden wünschen, sie wären gerettet und würden gerettet. Aber es ist leider nicht so. Unser Auftrag ist, die zu erreichen mit dem Evangelium, die der Herr uns vor die Füße stellt, die in unserer Nachbarschaft sind, in unserem Umfeld. Ich habe mal gehört, jeder Mensch kann etwa 1000 Menschen erreichen, wo er wirklich Kontakte pflegen kann. Enger oder oberflächlicher, aber so ungefähr 1000 Menschen. Das ist gut zu schaffen. Und wenn ihr diesen 1000 Menschen in eurem Leben das Evangelium weitergebt, ja, welcher Segen kann wirken? Hier sind jetzt vielleicht, weiß nicht, 50 bis 100 heute. Und wenn man 100 mal mit 1000 hochrechnet, sind schon 100.000. Wenn diese 100.000 auch wieder Zeugnis geben, man kann es vielen weitersagen, aber ob sie es dann annehmen, das ist dann Gottes Entscheidung und auch ihre Entscheidung. Der Herr will ja, dass alle gerettet werden. Und er gibt den Menschen 2-3 Mal, so sagt das Wort, die Chance umzukehren. Wer es dann aber bewusst ablehnt, sich verstockt, für den ist es dann vorbei. Wann es vorbei ist, liegt aber allein in der Hand des Herrn. Wir sollen immer wieder einladen. Und da, wo man uns aber ablehnt mit dem Evangelium, da sagt der Herr auch, dann sollen wir auch den Staub von den Füßen schütteln, uns nicht festbeißen. Es gibt so viele Menschen, das Ackerfeld ist so groß und reif zur Ernte, dass wir uns führen lassen dürfen, wem soll ich und darf ich jetzt die frohe Botschaft sagen, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, um dich reinzuwaschen durch sein heiliges Blut, damit du unbefleckt und gereinigt in das Himmelreich gehen kannst. Denn nur der und diejenige kann ins Himmelreich kommen, die reingewaschen sind durch das Blut des Lammes. Mit unserem Sündenkleid kann keiner von uns hineingelangen. Aber wer Jesus hat, hat das Leben. Und wer Jesus, den Sohn Gottes, nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist es, dass jedes Kind es schon verstehen kann. So lesen wir es im 1. Johannesbrief etwa. Es geht jetzt nicht darum, dass wir auf andere zeigen, bist du jetzt in der Nachfolge oder nicht. Natürlich sollen wir es ihnen bezeugen, aber prüfen müssen wir uns auch zuerst selber. Selber. Und darum soll es auch heute, morgen gehen, dass wir uns auch immer wieder prüfen, gemäß dem Wort in 2. Korinther 13, Vers 5. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Ja, und auch nur derjenige, der wirklich ein Kind Gottes ist, soll ja auch das Mahl des Herrn empfangen. Wer es nicht würdig empfängt, wer es nicht als Kind Gottes empfängt und mit versöhnungsbereiten Herzen, der isst und trinkt sich zum Gericht, sagt uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 11. Wir werden es nachher noch miteinander lesen. Also prüft euch selbst, wo euer Herz ist. Jeder von uns soll sich prüfen. Wir sollen nicht lauwarm sein, denn die Lauwarmen wird der Herr ausspeien aus seinem Munde. Gemäß Offenbarung 3, Vers 16, wo wir lesen, im Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea: Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. So wie lauwarmes Wasser, das schmeckt ja auch nicht gut. Entweder ein heißer Tee oder ein erfrischendes Mineralwasser. Aber dieses lauwarme, der Herr wird es ausspeien. Und das bezieht sich auf unser Wesen. Sind wir wirklich brennend für den Herrn, eifrig ihm zu dienen? Oder sind wir ganz kalt? Ist natürlich auch nicht gut, wird auch nicht gerettet. Aber auch die lauwarmen, die meinen so halbherzig. Das ist eine sehr ernste Sache. In dem Zustand sollte man nicht bleiben. Ihr kennt sicherlich alle das bekannte Gemälde, leider haben wir es jetzt nicht hier im Raum, vom breiten und schmalen Weg aus dem 19. Jahrhundert von Charlotte Reilen, einer Diakonisse, gemalt. Es ist vielen zum Segen geworden. Allein schon dieses Bild, wo dann rechts der schmale Weg dargestellt wird, so ein Gebirgspfad, wo der Evangelist einlädt und dann die Rettungsanstalt und so weiter so schön altertümlich da gezeigt wird. Und links der breite Weg, da am Eingang stehen dann die heidnischen Gottheiten Venus und Bacchus für seelenlose Liebe und berauschendes Getränk, gerade was heute auch sehr verbreitet ist. Krieg, Gewalt, Spielhöllen, Sünden jeder Art, auch die Entheiligung des Tages des Herrn, alles das wird dort dargestellt. Und am Ende dieses breiten Weges steht der Feuersee. Kann man sehr drastisch sehen, wie dann so diese Flammen da hochzüngeln und die Menschen hineinstürzen. Während am Ende des schmalen Weges das himmlische Jerusalem, die goldene Stadt, abgebildet ist. Vielen ist zum Segen geworden. Das hängt auch in meinem Büro, zumal ja wir auch unsere Zeitschrift danach benannt haben, der schmale Weg. Weil am Ende, so habe ich den Eindruck gehabt und auch andere Geschwister, ist es leider so, dass viele, die mal auf dem schmalen Weg waren, plötzlich die Welt wieder lieb gewinnen. Wir haben gestern gehört von Demas, der die Welt lieb gewonnen hat. Und man holt weltliche Methoden, schmutzige Dinge in die Gemeinde hinein, um zu evangelisieren und meint damit noch Seelen zu retten. Man rettet sie aber nicht für den biblischen Herrn. Sicher, Gott ist souverän und kann auch manchmal noch aus Krummem etwas Gerades machen, aber wir sollen nicht von vornherein weltliche und unheilige Dinge gebrauchen, um zum heiligen Gott einzuladen. Das sollten wir von vornherein prüfen. Herr, was stimmt mit deinem Wort überein? Wir haben hier ein wunderbares Seminar noch nebenbei gehabt von unserem Bruder Professor Adolf Kraul über Musik. Und er hat ja uns dargestellt, dass gewisse Musikstilarten nicht geeignet sind zum Transport der geistlichen Botschaft. Die sind von ihren Wurzeln her so heidnisch, so verdorben und von bösen Geistern geprägt, etwa aus dem Schamanismus, also den Zauberkulten Afrikas und anderer Länder oder Erdteile, dass sie nicht geeignet sind zum Transport christlicher Botschaften, sondern sie dienen dazu, den Menschen in eine ekstatische Haltung zu bringen, wo der Verstand ausgeschaltet wird, ein Zustand der Passivität. Und Passivität, das hat etwa Alexander Seibel, der Evangelist und Ingenieur, herausgearbeitet, Passivität ist immer das Einfallstor für dämonische Geister, wo der Verstand entleert wird durch Trance, durch Hypnose, durch dauernde Trommelgeräusche, durch immer wiederholte Mantras, das kann auch Halleluja sein oder Hare Krishna, ist dann ganz egal, aber alles, was dazu dient, den Verstand zu entleeren, das führt dazu, dass falsche Geister einströmen. Während Gottes Wort uns immer wieder sagt, als Christen, seid nüchtern und wachsam. Es steht nirgends, mach deinen Verstand leer. Das wollen die Gurus, die Hypnotiseure. Ich habe gerade hier im Kurhaus ein Prospekt mitgenommen. Es bleibt gesund, steht drüber. Ich weiß nicht, ob Sie mal gesehen haben, wo ich es durchgeblättert habe noch gestern Abend. Habe ich gesehen, Klangschalentherapie, Reiki, Energieströme. Welche Flut von finsteren Mächten ist hinter diesen Dingen? Ihr könnt okkulte Heilverfahren daran erkennen, wenn die Rede ist von Energieströmen, von Ausschaltung des Verstandes, meditativer Tiefenversenkung, seid da vorsichtig. Das sind finstere Mächte, die dann den Menschen in einen Zustand der Passivität bringen, die vielleicht äußere Heilung eine Zeit lang schenken können, aber der Mensch wird ganz von Gott, vom biblischen Gott und seinem Wort weggeführt, hinein in hypnotische Zustände, wie es vor allem in den fernöstlichen Religionen der Fall ist, aber auch in der Mystik. Mystizismus gibt es ja in allen Religionen, etwa der Sufismus im Islam, die Kabbala, hier gar nicht so weit von uns, in der kabbalistischen Lehrtafel in Bad Teinach, das ist auch die mystische Strömung im Judentum, eine Geheimlehre, oder im christlichen Bereich Meister Eckhart, Jakob Böhme, die finstere Linie im Pietismus, wo auch die Geister immer wieder dann praktisch sogar befragt werden, beim Geisterhannesle oder im Elsass gab es auch so einen pietistischen Prediger, der mit seiner verstorbenen Frau kommuniziert hat. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Oberlin, ja, vielen Dank. Fachleute hier unter uns. Sowas sollen wir nicht tun. Wir sollen nicht mit Geistern irgendwie uns einlassen. Das ist immer ein ganz, ganz gefährliches Gebiet. Es gibt viele Fallen Satans. Wir sehen also, es gibt die groben Sünden, es gibt aber auch die feinen Sünden, die vielleicht nicht so offensichtlich sind wie die groben. Zum Beispiel Stolz. Hast du Stolz in deinem Herzen? Oder Neid auf deine Nachbarin, die vielleicht ein schöneres Auto hat oder mehr Schminke aufträgt oder was auch immer. Muss man gar nicht neidisch sein in Wirklichkeit drauf. Oder Geiz. Es ist ja nicht nur die Schwabenkrankheit, sondern auch die Schottenkrankheit, sagt man so. Aber das ist auch ein Vorteil. Nicht alle Schwaben sind geizig. Ich kann sehr gut sagen, ich bin Badener, ja, aber in jedem Menschen ist von Natur aus die Anlage zu den Sünden. Die Schwaben werden da auch zu Unrecht oftmals als Sondergruppe hervorgehoben. Das ist mein Eindruck. Aber Geiz, ja, auch das ist eine feine Falle Satans. Was auch sehr schlimm ist heutzutage, die Unversöhnlichkeit, dass man nicht mehr einander vergibt. Der eine will vielleicht Versöhnung, der andere verweigert sie. Wie schrecklich. Übrigens, du darfst zum Abendmahl gehen, wenn du von deiner Seite aus ein versöhnungsbereites Herz hast als Kind Gottes. Wenn aber der andere das ablehnt, dann bleibt die Schuld bei ihm. Da muss er sich fragen, darf ich noch zum Tisch des Herrn, wenn ich unversöhnlich bin? Ich wundere mich manchmal, ich kenne manche Leute, auch von früher, die gehen zum Tisch des Herrn, sind aber überhaupt nicht versöhnungsbereit. Frage ich mich, haben die Bibel überhaupt nicht gelesen und verstanden? Also wir sollten von uns aus versöhnungsbereit sein und nicht diese Sünde der Unversöhnlichkeit in unserer Welt noch verstärken, was ja immer mehr zu Hass und Krieg führt. Auch Kleinkrieg, aber dann auch sogar richtige große Kriege. Und dann auch die üble Nachrede. Auch da müssen wir sehr keusch und zurückhaltend damit umgehen. Die Menschen segnen, über die Gerüchte verbreitet werden, für sie beten und auch für uns, dass wir nicht durch die Zungensünden uns vor Gott schuldig machen. Wir sehen also, von Natur aus sind wir sehr schnell in irgendwelchen Sünden drin und wir brauchen alle die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wie gelange ich durch die enge Pforte? Allein, indem ich all mein Leben zum Kreuz von Golgatha bringe, all meine Schuld vor dem Kreuz ablade, so wie es etwa in der Pilgerreise zur ewigen Seligkeit, die hoffentlich jeder schon gelesen hat, der Pilger Christ tut. Er hat eine Last auf dem Rücken, als er aus der Stadt Verderben zieht. Das ist ja diese Bildersprache, die Stadt Verderben. Und dann kommt er zu diesem Kreuz und da fällt die Last von seinem Rücken, die Sündenlast. Und es geht dann durch mancherlei Kämpfe, bis er schließlich über den Todesjordan geht und dann ins himmlische Jerusalem gelangt. Welche Kennzeichen gibt es dafür, ob Menschen auf dem breiten oder schmalen Wege sind, dass wir uns auch selber prüfen können? Ich habe mal ein paar Dinge zusammengetragen, wo wir uns auch prüfen können. Zum Beispiel, schwimme ich mit der Masse oder gegen den Strom? Ein wirklicher Christ wird immer auf der Seite Gottes und seines Wortes stehen. Er wird sich nicht dem Zeitgeist anpassen. Vielleicht wird er mal eine Zeit lang auch mit hineingezogen oder verführt ein Stück weit. Aber wenn er dann die Bibel treu liest, wird ein echter Christ erkennen, hoppla, da bin ich aber in was hineingezogen worden. Schnell zurück, sich davon lossagen, sich von den falschen Geistern, von den unbiblischen Handauflegungen lossagen, in vollmächtiger Seelsorge und auch die zeitgeistigen Methoden ablegen, keine Rockmusik mehr in den Gemeinden dulden oder Unterhaltungsevangelien oder was auch immer. Sich dagegen stellen, auftreten, Und wenn es Auftreten nichts nützt, im Notfall dann auch austreten, eventuell einen eigenen bibeltreuen Hauskreis, eine biblische Gemeinde gründen, wenn es der Herr einem aufs Herz legt. Man braucht dazu in der Regel, so wie es der Herr lenkt, drei Brüder, die in die gleiche Richtung gehen, die die gleiche Erkenntnis von der Schrift haben. Und dann werden auch andere, die keine Alternative haben, auch dankbar diese Möglichkeit ergreifen, in eine biblische Gemeinde zu gehen. Es gibt keine vollkommene Gemeinde, unser aller Erkenntnis ist Stückwerk, aber doch sollen wir uns immer wieder vom Wort Gottes korrigieren lassen. Da, wo in einer Gemeinde man sich nicht mehr von Gott strafen lässt, sich nicht mehr von Gottes Wort korrigieren lässt, da ist alles schon verloren. Wenn jetzt jemand kommt und mir sagt, in eurem Glaubensbekenntnis steht aber was, was eindeutig unbiblisch ist, dann bin ich gern bereit und sind wir bereit, das zu ändern. Aber es muss von der Bibel her eindeutig belegt sein. Ja? Und diese Haltung sollten wir haben. Uns nicht zu Päpsten irgendwie halten und sagen, ich bin unkorrigierbar, ich bin unfehlbar, kann man nichts mehr ändern. Das ist ja das Verhängnis in der katholischen Kirche. Sie haben sich selber als unfehlbar erklärt und können dann gar nicht mehr von ihren Lehren abweichen. Deshalb ist die katholische Kirche, was die Kernlehren angeht, unreformierbar. Äußere Dinge so ein bisschen kann man da noch ändern, Gewänderfarben oder was. Aber was die Kerndinge angeht, Marienverehrung wurde dogmatisiert als unfehlbar. Unfehlbarkeit des Papstes selber wird als unfehlbar bezeichnet. Bei Ex-Kathedra-Entscheidungen, also vom Lehrstuhl her. Wenn man diese Haltung hat, dann gibt es leider auch viele kleine Päpste, auch im evangelikalen Bereich. Und das sollte nie so weit kommen. Jeder von uns sollte sich auch etwas sagen lassen, aber allein vom Wort Gottes her. Und das prüfen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Es muss jetzt nicht so sein, dass wir jeden Tag wieder eine andere Lehre, das wäre auch schlecht. Ja? Aber wie gesagt, wo es eindeutig unbiblisch ist, sollte man Dinge wirklich ändern und die Offenheit behalten, auch zu ändern. Schwimme ich also mit der Masse oder gegen den Strom? Das ist gar nicht so einfach heutzutage, gegen den Strom zu schwimmen. Aber wir wissen ja, sei ein lebendiger Fisch, schwimme gegen den Strom. Nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Ist wirklich zu beobachten, auch wenn man hier an dem Bach entlang läuft. Ich habe übrigens hier noch keine toten Fische gesehen. Es ist ein sehr lebendiges Wasser hier in Bad Teinach. Aber auch da müssen Menschen sterben. Das ist überall so in der Vergänglichkeit. Nun, ein weiteres Kennzeichen, ob jemand auf dem breiten oder schmalen Weg ist, ist die Frage, von wem nehme ich Ehre an? Nehme ich Ehre von Menschen an oder allein von Gott? Bin ich bereit, auch unpopuläre Entscheidungen zu tun, wenn sie von der Bibel her geboten sind? Oder richte ich mein Fähnchen nach dem Wind? Das, was die Massenmedien von mir erwarten, was die Politiker mir vorschreiben, was die Kirchenleitung irgendwelchen Predigern befiehlt, das muss getan werden, ohne dass man hier sich von der Bibel her alles nochmal prüft. Und so kommt es eben, dass viele heute mitschwimmen und Dinge, die die Bibel ganz klar ablehnt, unterstützen, Abtreibung, ethische Verwahrlosung, Homosexualität und so weiter, bis in die Kirchen hinein. Hier nimmt man Ehre von Menschen, aber nicht mehr von Gott. Auch wenn die Gesetze immer schärfer werden. Aber ich habe ja mehrfach ausgeführt, welche Leiden hat der Apostel Paulus auf sich geladen, bis hin zum Martyrium, in dem er dem Herrn treu bis zum Ende nachgefolgt ist. Wie war es bei unserem Herrn selber? Es wurde Jahrhunderte zuvor schon über Jesus vorausgesagt, in Jesaja 53. Er war der höchst Angesehene? Nein. Der Allerverachtetste und Unwerteste. Voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und in Philipper 2 steht, er hat sich selber erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Aber Gott hat ihn aufgeweckt und erhöht über alle, sodass alle Zungen bekennen müssen, Jesus ist der Herr. Ich gebe es jetzt frei wieder. Ja? Also wir wissen, wer sich selbst erniedrigt, den wird Gott erhöhen. Und keiner ist in diese Tiefe gegangen, wegen deiner und meiner Schuld, wie Jesus Christus. Und wenn sie ihn gekreuzigt haben, sollen sie uns dann auf Rosen betten? Das können wir gar nicht erwarten. Und das heißt eben auch Leidensnachfolge. Leidensnachfolge. Und nun mal eine Frage an euch. Die, die schon wissen, sollen mal jetzt nicht antworten, sondern die von mir das noch nicht gehört haben. Und zwar möchte ich euch mal fragen, welches Schild steht am Eingang der engen Pforte und des schmalen Weges und welches Schild mit welcher Aufschrift steht am Eingang der breiten Pforte und des breiten Weges. Also ich sage euch mal, bei der schmalen Pforte steht natürlich, hier geht es zum Himmelreich, nicht? Am Eingang. Was steht aber an der breiten Pforte, am Eingang des breiten Weges? Das ist ja logisch zunächst mal, was wird man sagen? Hier geht's zur Hölle. An der Eingang der breiten Pforte. Steht das am Eingang der breiten Pforte? Was denkt ihr? Hier geht's zur Hölle, also kommt herein, da geht's euch gut. Da steht auch, hier geht's zum Himmelreich. Ob es jetzt das Saufgelage ist oder der Karneval, aber gerade Karnevalschlager, wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, und wir gehen alle mal zum Himmel ein und so weiter. Ja, so ähnlich werden die Leute verdummt, verblödet, Entschuldigung, wenn ich so sage, und betäubt, wirklich mit Drogen, aber auch mit falschen Lehren. Und das Gefährlichste sind noch nicht einmal diese oberflächlichen Dinge, die da behauptet werden, sondern das Gefährliche sind die ganzen unzähligen Religionen, Sekten, Ideologien, Philosophien, die heute auf uns an allen Ecken und Enden, in sämtlichen Zeitungen und Sendungen, im Radio, im Fernsehen, im Internet und so weiter auf uns einströmen. Und es ist wirklich eine Gnade, eine große Gnade, wenn man da nicht von irgendetwas verführt wird. Wie viele verwirrte und verdrehte Menschen treffen wir an bei unseren Straßenmissionseinsätzen. Da kommen Leute an den Stand, ah, Jesus, der ist doch nach Indien ausgewandert, hat dort geheiratet und dann im hohen Alter gestorben. Und was sie alles für Sachen bringen. Absurd und abwegig. Oder manches kann ich jetzt gar nicht hier sagen, was alles so behauptet wird, was der Teufel den Leuten in den Sinn gibt. Oder Allah ist Gott und Mohammed ist sein Prophet. Und dann kommen sie mit allen möglichen Dingen, aber noch viel feinsinniger. Alle Menschen werden Brüder, wir sind Humanisten, wir müssen doch alle eins sein, uns alle lieben. Das klingt ja alles wunderbar, nicht? Seid doch tolerant, toleriert doch auch den Buddha und den Zarathustra und wie sie alle heißen. Und wenn wir dann sagen, Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ah, Fundamentalist und was auch immer. Ja. Aber das ist die Glaubensentscheidung. Entweder Jesus allein oder alles andere, nicht? Aber ich habe ja schon nachgewiesen an einem Abend diese Woche, wir haben den untrüglichen Beweis, dass Gott existiert, der biblische Gott, und dass die Bibel als einziges Buch Gottes Wort ist, weil es gibt darin über 6000 Verse mit Prophezeiungen, mit Zukunftsaussagen, von denen sich über die Hälfte erfüllt hat und auch die andere Hälfte erfüllt sich vor unseren Augen und noch in der Zukunft. Beispiel von Israel etwa, was da alles geschieht, Globalisierung, Gesetzlosigkeit, die ganzen Zeichen der Endzeit, wir erleben es jeden Tag neu, wie sich der Ring um Israel jetzt zusammenzieht, wie immer mehr Menschen die Einheitsreligion vorbereiten, die Globalisierung ist alles schon vor Jahrtausenden in der Bibel vorausgesagt, ist nichts Neues. Am Ende wird das Römische Reich wieder erstehen, die Wunde des Tieres wird geheilt sein. Erleben wir das nicht alles? Seit 1. Januar 2009 ist das Römische Reich wieder erstanden mit Zentrum in Europa und Rom. Und jetzt breitet es sich weltweit aus. Ich bin überzeugt, dass jetzt die letzten Staaten, die da nicht mitmachen, jetzt ist gerade Nordkorea dran, zerbrochen werden müssen, sodass alles in den Globalisierungssog hineinpasst. Natürlich ist eine schlimme Diktatur Nordkorea und Christen werden verfolgt. Aber die Kehrseite ist, es müssen ja alle Staaten irgendwann mal zusammenkommen, um dem Weltherrscher zu huldigen. Und das ist der Antichrist. Und auch, dass die Mauer fallen musste, war ein Muss. Das war schon beschlossen einige Jahre vorher, bevor der Mauerfall dann tatsächlich kam. Es gab 1985, 4 Jahre vor dem Mauerfall, ein Geheimtreffen von führenden Sowjets und führenden amerikanischen Vertretern und Religionsvertretern. Auch Mutter Teresa war dabei und der Dalai Lama und Yogis und Kardinäle und Imame und alles. Und haben gesagt, es muss jetzt, die Grenzen müssen fallen. Und dann fiel die Mauer. Es war gar nicht nur das Volk. Man hat nicht geschossen auf das Volk, weil es schon beschlossen war. Weil beschlossen, nicht geschossen. Ja. Also das noch im Hintergrund. Natürlich freuen wir uns, ja, dass unser deutsches Land wieder eins geworden ist. Aber ein Zufall war das nicht. Ja. Das war schon längst von den führenden Kräften beschlossen. Aber zurzeit ist das Ziel, den christlichen Glauben überall lächerlich zu machen, zu diskreditieren. Mir hat Ulis Kampack gesagt, es können in Frankreich 10 Millionen gegen die Homo-Ehe auf die Straßen gehen. Das wird wahrscheinlich nicht viel ändern, wenn es von den freimaurerischen Kreisen hinter den Kulissen schon längst beschlossen ist. Es waren ja schon eine Million auf der Straße und jetzt waren 2 Millionen auf der Straße. Und im Mai wollen sie wieder demonstrieren, wo vielleicht 3 Millionen auf die Straße gehen. Menschen, so große Demonstrationen gab es überhaupt noch nie. Wer weiß, vielleicht wird der Druck der Straße doch noch so groß, dass die Regierung irgendwann nachgeben muss. Aber die wollen ihre Dinge durchziehen. John MacArthur schreibt über diese Eingänge zur engen und weiten Pforte Folgendes. Er schreibt in seinem Buch, Durch die enge Pforte heißt das Buch, und da schreibt er Folgendes. Bei dieser Wahl zwischen engem und breitem Weg geht es nicht um den Gegensatz zwischen einerseits christlicher Frömmigkeit und andererseits gottlosen, vulgären, lüsternen Heiden, die vergnügt in die Hölle fahren. Es ist vielmehr der Gegensatz zwei verschiedener Religionen. Wobei der christliche Glaube keine Religion ist, würde ich sagen. Ja, aber okay. Er schreibt, es ist der Gegensatz zweier verschiedener Religionen und an beiden Wegen steht das Schild, dieser Weg führt in den Himmel. Satan stellt keinen Wegweiser auf dem steht, hier geht's zur Hölle. Das ist nicht sein Stil. Die Menschen auf dem breiten Weg denken, ihr Weg führe in den Himmel. Zitat Ende, MacArthur. Und ja, ich gehe doch zu meinem Guru, ich werde doch einmal im Nirvana mich auflösen, das ist ja auch die buddhistische Erlösungsvorstellung und wie viele Verdrehungen es gibt oder die Seelenwanderung, dass man sich höher entwickelt und irgendwann das All-Eine Selbst des Brahman erreicht und welche Lehren Satan alle entwickelt hat in vielen Religionen. Ja, entscheidend ist die Frage, wer sitzt auf dem Thron meines Herzens? Und es soll Jesus Christus allein sein. Jesus ist die einzige Tür zum Himmel. Er sagt in Johannes 10, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der also nur angemietet ist, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Nur der gute Hirte opfert sich und setzt sich ein, aber der, dem die Schafe nicht gehören, der die nur mietet oder Macht über sie haben will, so wie die ganzen falschen Religionen, die lassen die Leute dann im Stich, wenn es darauf ankommt. Erst führen sie in die Verführung hinein und dann lassen sie in ihrem Elend am Schluss. Zumindest geistlich gesehen. Äußerlich helfen sie ihnen vielleicht nochmal, wenn sie falsch therapiert wurden und was auch immer. Aber letztendlich können sie nicht die Seele wirklich heil machen. Das kann allein Jesus Christus, unser Herr. Nun noch abschließend einige Fragen auch an uns. Bringen mich meine guten Werke in den Himmel? Was meint ihr?
Nein.
Nein. Sind die guten Werke dann überflüssig? Nein. Auch nein. Ja, wunderbar, ihr habt es erkannt. Also, in den Himmel kommen wir allein aus Gnaden, dass Jesus die Tür für uns ist, durch sein Opfer am Kreuz uns reinwäscht und mit weißen Kleidern kann Gott, der ja heilig ist, nichts Unreines kann in seine Gemeinschaft kommen. Aber dann, wenn wir reingewaschen sind durch das Blut des Lammes, dann können wir in den Himmel kommen. Aber dann tun wir ja aus Liebe und Dankbarkeit die guten Werke. Werke des Glaubens sind nicht zu verwechseln mit den Werken des Gesetzes. Die Werke des Gesetzes halten uns den Spiegel vor. Da hast du versagt und dort hast du versagt. Da steht Mose sozusagen mit der Peitsche und zeigt, wie verloren wir sind durch das Gesetz. Dadurch kann keiner erlöst werden. Wir erkennen, wenn wir alle 613 Gebote im mosaischen Gesetz lesen, das habe ich nicht gehalten und jenes nicht. Und die armen Juden, die ohne Jesus das alles halten wollen, sie müssen zu Heuchlern werden, sie können es gar nicht alles halten. Ein Teil vielleicht schon, bewundernswert, diese Religion und so. Aber hinter den Kulissen müssen sie an Grunde zugeben, ich kann es gar nicht, ich brauche den Erlöser. Also die guten Werke bringen uns nicht in den Himmel. Aber die guten Werke tun wir natürlich als Christen aus Liebe und Dankbarkeit für die Erlösung. Was wäre das für ein armseliger Glaube, wenn wir keine guten Werke tun würden? Wenn wir nur so für uns das Heil pachten und die anderen sind uns egal. Das wäre ja schrecklich, wäre völlig schizophren. Also guten Werke tun wir. Aber es ist so, wie ich mal ein Bild gesehen habe, vorne ist die Lokomotive, das ist die Gnade, die uns erfasst. Und darauf kommt die Antwort des Glaubens. Und aus dem Glauben fließen dann die guten Werke oder die Frucht des Geistes Gottes als Anhänger praktisch. Ja. Das kommt dann als Anhänger hinterher und wird dann aber auch ausgeübt. Sonst wäre der Zug ja unvollständig. Also Lokomotive allein hat nicht viel Sinn. Da müssen dann auch die Güterwagen hinten dran sein und die Personenwagen. Und so kommen die guten Werke praktisch hinterher. Wenn wir gerettete Kinder Gottes sind, kommt es automatisch mit in unserem Leben. Sonst stimmt etwas nicht. Denn in Jakobus 2 lesen wir, Glaube ohne Werke ist tot. Und der Römerbrief und Jakobusbrief widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich komplementär wieder. Ja, Römer betont den Glauben stärker, Jakobus stärker die Werke, die aus dem Glauben folgen. Eine wunderbare Harmonie in der Heiligen Schrift. Weitere Frage, kommt langsam zum Ende. Bringt mich mein Theologiestudium in den Himmel oder mein Bibelstudium?
Nein.
Wenn es nur beim Studium bleibt, nicht. Sondern es soll ins Herz gehen, was ich da lese. Ja? Der Herzensglaube ist entscheidend. Weitere Frage, bringen mich Zeichen und Wunder in den Himmel? Gott kann Zeichen und Wunder wirken, jede Heilung auch heute, auch jede Bekehrung ist ein Wunder in unserer Zeit. Nach Jakobus 5 aber, es soll keine Showveranstaltung draus gemacht werden. Und der Herr Jesus sagt nun zu einer falschen Zeichen- und Wundersucht, gerade auch in der Endzeit, Folgendes. In Matthäus 7 lesen wir, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, zweimal Herr, so ekstatisch ja, klingt das, so wie in diesen pseudocharismatischen extremen Kreisen. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Dieser moderne Exorzismus, der auch immer mehr zunimmt. Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten, Machttaten oder Wunder getan, kann man übersetzen. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, ihr Übeltäter. Sie haben den Namen Gottes missbraucht und haben in Wirklichkeit mit Zauberkräften gehandelt, haben Heiler gespielt und alles Mögliche, aber nicht in göttlicher Abhängigkeit, sondern von anderen Mächten. Es gibt ein Video, auch auf meiner Homepage könnt ihr das sehen, die Toronto-Phänomene und ihre Wirkungen. Da sehen wir solche religiösen Scharlatane. Ein Beispiel möchte ich hier nennen, Benny Hinn. Ja, der wedelt nur mit seinem Jäckchen, da fallen die Leute reihenweise um, wie von Blitz erschlagen. Ist das biblisch? Ist sowas geistlich? Wenn die Leute dann noch auf den Rücken fallen, da wird nämlich die Blöße aufgedeckt, symbolisch vor Gott. Auch wenn sie angezogen sind, aber die Symbolik ist, auf dem Rücken wird die Blöße vor Gott aufgedeckt. Und die Priester durften nie zum Altar hochgehen, wenn nicht ihre Beine bis zu den Knöcheln bedeckt waren mit dem Gewand. So genau nimmt das Gott. Und da fallen sie reihenweise auf den Rücken und zappeln und zucken wie die Besessenen, sind wohl auch besessen, ja, denke ich. Jedenfalls ist vor solchen Scharlatanen zu warnen. Und bei ihm ist auch bekannt, dass er sehr reich geworden ist durch diese Kollekten und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht einsleiden gehen. Man kann auch für diesen Mann beten, dass er noch umkehrt. Und steht uns nicht zu, ein letztes Urteil über irgendjemanden zu fällen. Ja. Aber manchmal muss man auch Namen nennen, um wachsam zu sein. Also dieses Video, die Toronto-Phänomene und ihre Wirkungen. Könnt ihr auch bei Google aufrufen, bei YouTube ist es zu sehen. Oder man kann es auch bei mir bestellen, wer das mal auch weitergeben möchte. Das ist ein großer Augenöffner, wenn man diese Dinge mal sieht, wie das da abläuft. Und es sind viele andere auch. Die da Rodney Howard Brown noch abstoßender, das heilige Lachen, betrunken sein im Geist. Man nennt ihn auch den Barkeeper Gottes. Ja. Wie wenn er besoffen ist, dann das heilige Lallen und Schreien und Wiehern und alles Mögliche. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, aber es ist eindeutig, wer es ein bisschen auskennt, ein Zeichen von Besessenheit, von dämonischen Geistern. Und davor muss ich warnen lassen. Denn es heißt ganz klar im Wort Gottes, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ich muss schon genau übersetzen. Aber nicht der Unordnung, nicht des Durcheinander und Chaos. Während der Name Teufel, was bedeutet eigentlich der Name Teufel? Diabolos, der Durcheinanderbringer, der nämlich Unordnung macht. Auch Streitereien und alles, aber auch solche Verwüstung in Gemeinden, wo dann die Leute quer übereinander herumfallen und rumhüpfen. Mit Tanzen fängt es ja dann an und am Schluss liegen sie dann wie erschlagen am Boden. Und das ist der Geist, ja, darf man so deutlich sagen, der Geist von unten. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Das habe ich mehrfach ausgeführt, möchte ich jetzt nicht wiederholen. Aber ein Kennzeichen noch, ob man wirklich dem Herrn nachfolgt auf dem schmalen Weg ist oder nicht. Bin ich leidensscheu oder opferbereit? Natürlich von unserer Natur her möchte keiner gerne leiden. Es soll uns allen gut gehen, wir wollen uns wohlfühlen. Wellness ist ja heute das Motto überall. Ist auch nicht verboten, dass man sich auch den Körper so erhält, dass man dem Herrn noch dienen kann. Aber wenn es doch darum geht, Jesus zu bezeugen und dafür auch Leiden tragen muss, bin ich dann auch bereit, diesen Weg zu gehen, wenn die Gesetze noch weiter verschärft werden, auch bei uns im ehemals christlichen Abendland, bin ich dann bereit, immer noch die Wahrheit klar zu sagen oder macht man da jetzt einen Abstrich und dort und nicht in Gefahr kommen, dass sie uns da abholen und so. Ja. Wer auf dem schmalen Weg ist, für den wird Jesus über allem stehen. Und es gibt viele Beispiele aus der Geschichte, auch bis ins 20. und 21. Jahrhundert hinein, wo Christen dem Herrn so die Treue gehalten haben, dass sie ihn nicht verleugnet haben bis zum Tod. Bis zum Tod. Wir haben einige Beispiele diese Woche gehört, als der Propst Marnitz erschossen wurde, hat er gesagt, ihr braucht mich nicht festbinden, ich werde nicht weglaufen beim Erschießungskommando. Und dann waren die Soldaten beeindruckt, als sie gesehen haben, er betet, und zwar nicht nur für sich, sondern auch für sie, für seine Verfolger, für die, die ihm ans Leben gegangen sind. So wie der Herr Jesus getan hat, der ja auch am Kreuz noch gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Märtyrer Stephanus bei seiner Steinigung, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Möge der Herr uns Kraft schenken, dem schmalen Weg zu wandeln, und einmal bei ihm zu sein in der himmlischen Herrlichkeit. Amen. Amen. Wir wollen uns nochmal erheben zum Gebet. Lieber Heiland, in unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Du allein bist es, der uns die Kraft schenken kann. Ja, wir bitten dich von Herzen darum. Halte uns fest an deiner Hand. Halte uns fest in unserem weiteren Leben. Und segne und stärke uns. Amen.